Hallo und herzlich willkommen zu Right or Wrong, dem Filmpodcast mit zwei Meinungen und null Ahnung. Bei uns dreht sich diese Folge alles um The Last Goodbye von Robert Altman. Und dazu ist die Frage der Folge: Welcher Film sollte nur ein einziges Lied auf dem Soundtrack haben? Hi, ich bin Jörn und ich entscheide mich für Alien. Es sollte eine Variante von Maniac sein, die sagen: She's an Alien, Alien from above.
Hi, ich bin der Patrick und ich nehme den Film Top Gun. Der hat zwar schon 5-mal Danger Zone als Soundtrack, aber warum hat er nicht 50-mal Danger Zone als Soundtrack? Listen, you old wiseacre. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. And there's nothing you can do about it. I'm stupid, you're smart. I was wrong, you were right. You're right, Tom. As long as you're willing to admit it.
Jo, nochmal herzlich willkommen zu Right or Wrong, dem Filmpodcast mit zwei Meinungen und Ahnung. Und wie gesagt, diesmal geht alles um Robert Altman. Long Goodbye von Robert Altman. Ich werde nicht Robert Altmans komplettes Leben besprechen.
Warum nicht?
Aber, ich weiß nicht. Wir haben nur eine kurze Folge, denn wir haben auch ein Cage-Match mit Inconceivable oder auf Deutsch tödliches Verlangen.
Wir haben es endlich geschafft.
Und bevor wir dazu kommen, haben wir nur ein, was machen wir, Machtsegment, und du fängst an. Was hast du gemacht, Patrick?
Ja, ich habe eine neue Serie geguckt, die auf HBO Max läuft. Übrigens HBO Max jetzt auch in Deutschland. Crazy. Also. Und das ist die Serie A Knight of the Seven Kingdoms. Die neueste Spin-off, Prequel, sonst was Serie aus dem Game of Thrones Universum. Basierend auf Kurzgeschichten, die George R. R. Martin irgendwann mal zwischendurch geschrieben hat. Ja, und das ist jetzt quasi die Verfilmung von der ersten von, ich glaube, drei gibt's davon inzwischen, Kurzgeschichten rund um die beiden Charaktere Dunk und Egg. Und Dunk ist auch bekannt als Sir Duncan the Tall, ist ein, ein junger Ritter, der irgendwie bis vor kurzem noch Knappe von so einem Hedge Knight war, der jetzt kürzlich gestorben ist. Hedge Knights sind quasi arme Ritter, die irgendwie durchs arme Ritter, ja, die durchs Land ziehen und irgendwie versuchen, ihr Lebensunterhalt zu verdienen, indem sie für irgendwelche Lords kämpfen oder an Turnieren teilnehmen. Und ja, Sir Duncan will das jetzt auch. Der will bei so einem Turnier mitmachen und sich da etablieren und irgendwie vielleicht ein bisschen Gold gewinnen. Und dann auf dem Weg dahin lernt er einen kleinen Jungen namens Egg kennen, der ein, ja, sagt, dass er ein Waisenjunge ist und der irgendwie jetzt bei Sir Duncan als Knappe anfangen will. Und der Dunk sagt zwar zuerst, da hat er jetzt nicht so Bock drauf, aber dann nimmt er ihn doch mit und die beiden gehen dann zu dem Turnier und dann muss er gucken, ob er da überhaupt dran teilnehmen darf, weil er ja irgendwie, weiß nicht, ist nicht jeder, der sagt, er ist ein Ritter, darf automatisch an diesem Turnier teilnehmen, sondern man muss irgendwen finden, der einen anerkennt und ja. Und dann trifft er dort auf diverse Charaktere, teilweise mit bekannten Familiennamen für Leute, die schon Game of Thrones geguckt haben. Also es spielt irgendwie so, weiß nicht, glaube ich so 80 Jahre vor Game of Thrones. Die Targaryens sind da an der Macht und es sind auch einige aus der Targaryen-Familie anwesend bei diesem Turnier. Es gibt auch noch andere Leute, ich glaube irgendwelche Lannisters oder Baratheons tauchen auch auf. Und ja, dann ist das so der Plot der Serie. Die Serie ist von der Art her anders als die Game of Thrones oder auch House of the Dragons, denn es ist bewusst keine riesen epische Geschichte mit 100 Charakteren, die alle irgendwie miteinander in komischen Beziehungen und Kriegen stecken, sondern es geht wirklich hauptsächlich um die beiden Charaktere und halt noch so eine Handvoll Leute drumherum und es spielt alles rund um dieses eine Turnier und die Serie hat auch nur 6 Folgen und die 6 Folgen sind auch alle größtenteils so 30 bis 40 Minuten lang. Also es ist im Vergleich zu, weiß nicht, wenn du jetzt sagst, fängst mit House of the Dragons an, es ist einfach sehr verdaulich und self-contained und die 6 Folgen erzählen im Prinzip eine abgeschlossene Geschichte. Wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, es gibt 3 von diesen Kurzgeschichten. Die zweite Staffel, die dann auf der zweiten Geschichte basiert, ist auch schon in Arbeit. Und ja, aber insgesamt fand ich das sehr gut umgesetzt, sehr erfrischend. Ist auch vom Ton her nicht so grim dark, wie die anderen Game of Thrones Serien manchmal sein können. Also es gibt schon auch ernste und brutale Elemente in der Serie hier, aber insgesamt würde ich sagen, ist die ein bisschen, hat ein bisschen mehr so Comedy-Elemente auch mit dabei und das hat, funktioniert super und ist, glaube ich, auch bei den Leuten ganz gut angekommen. Also irgendwie gerade auch so ein paar Folgen, die dann im späteren Verlauf kamen, sind irgendwie, weiß nicht, ich meine, ich weiß immer noch nicht, wer auf IMDb einzelne Serienfolgen bewertet, aber die Leute, die das tun, haben dieser Serie und insbesondere Folgen 4 und 5 irgendwie mega hohe Ratings gegeben. Was aber verständlich ist, weil die Serie gut ist, wie gesagt.
Ja, cool. Wusste ich nicht, dass das so, also dass das irgend so ein Spin-off von Game of Thrones ist, war mir bewusst, aber mir war jetzt nicht bewusst, dass das aus irgendwelchen Kurzgeschichten basiert und auch so vom Ton eher so ein bisschen was Leichteres ist, aber das klingt ja eigentlich ganz cool. Muss man jetzt nicht irgendwie die 100.000 Stunden House of the Dragon anfangen, wenn man mehr Game of Thrones gucken will, und anscheinend ist es ja, ist halt cool, dass das abgeschlossen ist, dass du jetzt einfach sagen kannst, okay, ja, will ich davon noch mehr sehen, will ich davon nicht noch mehr sehen.
Genau.
Cool. Ich habe jetzt noch irgendwie gesehen, dass es irgendwie in den Casting-News von Staffel 2 dann ist irgendwie der eine Typ, der bei Alien offen mitspielt, der dann den Evil Androiden spielt, der ist anscheinend bis in Staffel 2 dabei.
Okay.
Der ist cool.
Hey, nice. Ich freue mich schon. Also ich habe die Kurzgeschichten, hatte ich auch alle schon mal irgendwann gelesen, aber es ist auch schon wieder länger her. Also ich wusste jetzt hauptsächlich nur noch, dass es diese beiden Charaktere gibt und ein so ein Twist, der in der Staffel kommt, aber so den Hauptplot wusste ich jetzt auch nicht mehr und auch von den Folgegeschichten weiß ich nicht mehr so wirklich, was da passiert. Deswegen freue ich mich schon.
Cool. Ja, dann ich erzähle jetzt nicht für Alien auf, wobei ich es aber auch noch nicht erzählt habe, weil das in unserer toten Tunnel gesehen hat, wo wir 1000 Jahre lang nicht aufgenommen haben. Aber jetzt erzähle ich da nächste Folge von. Dieses Mal erzähle ich von einem Film, den ich vor kurzem gesehen habe, und zwar ist das der Film Rote Laterne von Zhang Zhimou aus dem Jahre 1991, auch bekannt als Raise the Red Lantern, oder im chinesischen Titel ist, glaube ich, so übersetzt, erhebt die roten Laternen oder sowas, oder die roten Laternen sollen brennen oder irgendwie so. Ist ein chinesischer Film, wie gesagt, von Zhang Zhimou, den die meisten Leute bei uns wegen Hero kennen werden, dem Martial Arts Wuxia-Film mit Jet Li. Das ist, also Rote Laterne ist jetzt kein Wuxia-Film, sondern ist ein Film, der spielt in den, glaube in den 1920er Jahren, wo ein junges Mädchen namens Zhong Lan, gespielt von Gong Li, die öfters mit Zhang Zhimou zusammengearbeitet hat. Ich glaube, es ist ihre 4. von 11 Kooperationen, die wir miteinander hatten. Hat auch gleich in seinem irgendwie Film Rote Reisfelder oder sowas, also auch ein Film, der auch irgendwas mit Rot hat, hatte sie ihr Acting-Debüt sozusagen. Ist also sehr, also mit dem Regisseur hat sehr verbunden und hat mit dem oft zusammengearbeitet. Und die spielt ein junges Mädchen, die ist 19 und nach dem Tode ihres Vaters können sie sich leider nicht mehr leisten, zur Uni zu gehen, sondern lässt sich auf Wünschen ihrer Stiefmutter mit einem Mann verheiraten und kommt dann in so einen Palast von einem, ich glaube, einem Kaufmann, der fängt dort an, als dessen 4. Frau zu leben. Und der Palast ist so aufgebaut, dass jede Frau hat sozusagen ihr einzelnes Wohnhaus in diesem Palast, und zu diesem Wohnhaus führt immer ein so ein langer Gang, und in diesem langen Gang werden immer hängen immer rote Laternen, und diese rote Laternen sind für den Hauslord sehr wichtig, weil es irgendwie die Tradition ist, dass da, wo er sozusagen die Nacht verbringt, dort werden die roten Laternen angezündet und die brennen dann auch die ganze Nacht, und wer bei wem sozusagen die roten Laternen angezündet werden, der hat ganz viel Ansehen unter den Bediensteten. Und wird sozusagen, kriegt auch Vorteile und darf irgendwie über das Frühstück entscheiden, dass die Frauen zu sich nehmen, und hat sozusagen die Gunst sozusagen des Hausherrn für diese Nacht und den darauffolgenden Tag, und deshalb muss man sich diese Gunst, da es aber halt 1920 China ist, halt auch verdienen. Das heißt, der Hauslord ist auch super willkürlich darin, wem er sozusagen, wem er die Nacht verbringt. Und als Zhang Lang da ankommt, als 4. Frau, sind sie sich natürlich all diesen Traditionen gegenüber eingestimmt, wo sie als eigentlich als moderne Frau, die irgendwie auf der Universität war, jetzt sich ein bisschen im Konflikt mitsieht. Also nicht wirklich darauf eingehen kann, dass diese Familientraditionen so hochgeschrieben werden und die anderen Frauen sind halt auch die erste Frau ist die älteste, die hat auch, die hat nicht so super eine Rolle, aber die hat halt immer irgendwie, die steht halt sehr auf diese Tradition, weil sie halt schon so lange in dem Haus ist und hat auch eigentlich ihre Pflicht schon erfüllt, weil sie dem Hausherrn auch sozusagen schon einen Sohn geschenkt hat. Dann gibt's auch die zweite Frau, die ist am Anfang sehr freundlich zu Longlang. Sie sagt, ja, du bist so schön, und sie die lobt sich und stellt sich übrigens gut mit ihr und ist aber selber halt noch, hat bisher noch eine Tochter zur Welt gebracht und ist deswegen noch sehr darauf bedacht, irgendwie doch noch irgendwie dem Hausherrn einen Sohn zu schenken. Und die dritte Frau ist eine Ex-Opernsängerin, die auch schon einen Sohn zur Welt gebracht hat und die halt sehr antagonistisch ihr gegenübersteht am Anfang, weil sie halt jetzt nicht mehr die jüngste Frau ist und sozusagen nicht mehr das Recht, sozusagen die Einfachheit hat, dass sie halt, die Jüngste ist, halt die Gunst des Herrn am einfachsten bekommen kann. Und so muss sich dann Zhong Lang durch diesen Film die ganze Zeit diese Intrigen dieser drei Frauen durchmanövrieren und gleichzeitig noch mit der Willkür des Mannes auskommen. Und das ist ein sehr guter Film, da sowohl Gong Li als auch die anderen drei Frauen alle eine sehr gute Rolle spielen. Der Hausherr ist dabei interessanterweise eigentlich gar nicht so wichtig. Den siehst du auch nur in der Totalen und irgendwie aus der Ferne. Also okay. Von dem gibt es nicht eine Nahaufnahme in dem Film, weil der halt auch nur, ja, halt auch nur durch seine Willkür sozusagen anwesend ist. Und ja, der Film sieht halt super aus, weil er halt immer diese sehr symmetrischen Einstellungen mit diesen Gängen hat und diese Palasteingänge mit den roten Laternen und wenn die leuchten und die wird sehr. Wes Anderson ist bestimmt mega begeistert von diesem Film. Der Film halt wirklich super aussieht und er ist halt wirklich gut gemacht und er zeigt halt schön dieses, das heißt schön, er zeigt gut dieses Bild von diesen, wie diese Frauen versuchen, sich zwischen diesen Traditionen und dieser Willkür des Ehemannes irgendwie versuchen, einen Ort des Glücklichseins irgendwie schaffen zu können und irgendwie versuchen, da selber ja für das Beste für sich rauszuholen. Was natürlich bei ihr schon dazu dass doch zum Problem führt, dass halt irgendwie ihr Hausmädchen war da auch irgendwie sehr darauf bedacht, dass sie die neue Frau wird, aber dann wird halt sie nicht die vierte Frau, sondern wird nur das Hausmädchen von der vierten Frau und ist deswegen halt die ganze Zeit sauer auf sie und versucht ihr die ganze Zeit auch noch ins irgendwie in den Wagen zu fahren. Und das ist halt wirklich ein sehr guter Film, den ich wirklich im Nachhinein sogar wirklich immer noch besser fand, als ich ihn geguckt habe, fand ich ihn schon sehr gut. Und aber je länger der Film mit mir gesessen hat, desto besser fand ich ihn. Und ja, ist einfach wirklich echt gut gemachter Film, wirklich gute schauspielerische Leistung. Der Film sieht super aus, hat die ganze Zeit diese intrigante, wirre Stimmung. Und ja.
Ja, cool. Von dem hatte ich auch öfter schon mal gehört. Hat das jetzt irgendeinen Grund, dass du den jetzt geguckt hast oder irgendwo gesehen und gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen?
Weil der Zufallsgenerator hat entschieden, du guckst heute diesen Film und das war der Film, der auf dieser Ziffer stand, war halt dieser Film.
Sehr gut.
Weil ich halt zu viele Filme hier habe und
achso, du hast den schon mal irgendwann
gucken muss, deswegen hab ich jetzt gedacht, gekauft. Du musst das hier regelmäßig mal. Ja, ja. Genau, und dann musste halt irgendwann mal, habe ich halt irgendwann jetzt hier mehr so ein. Habe ich die jetzt alle mal aufgelistet und habe dann auch mit irgendwie noch Sachen, mit die auf Netflix sind oder auf anderen Sachen, Streaming-Plattformen, da habe ich die alle aufgelistet und dann sage ich jetzt hier, kann ich mal willkürlich einen Film gucken. Und da hat sich ist dieser Film bei rausgekommen.
Ja, nice.
Was im Endeffekt sehr gut war, weil der Film mir sehr gut gefallen hat.
Nach dem Prinzip haben wir doch irgendwann mal den komischen Löwenfilm in Afrika geguckt oder so, haben wir da nicht auch so eine Zufallsgeneratorliste.
Genau. Genau. In München hatten wir auch so eine Generatorliste damals als ich bei dir war.
Sehr gut.
Beim Praktikum. Nee, nicht Praktikum, doch, ja.
Ja, gut.
Das war schön.
Dann können wir jetzt zu einem anderen Film kommen, wo man den Hausherren selten sieht und es hauptsächlich um die Frauen geht. Im Cage Match.
Das ist richtig. Aber für Nicolas Cage gibt es immer eine Nahaufnahme.
Right. Can I get burned? Can I get burned? Can I get burned?
Jo, in Tödliches Verlangen geht es darum, dass Nicolas Cage ein Ehemann ist und nicht viel da ist. Denn eigentlich geht es um Gina Gershon, die eine Frau kennenlernt, die hauptberuflich Nanny ist, die aber eine kleine Tochter hat. Und Gina Gershon hat auch eine kleine Tochter, aber die ist halt nicht auf, die ist halt über eine künstliche Befruchtung gezeugt worden. Aber Gina Gershon hat die selber ausgetragen und die ist irgendeine Freundin, lernt sie diese andere Frau kennen und freundet sich so ein bisschen mit der anderen und sagt, oh ja, die ist voll nett und die ist voll super und die gefällt mir voll gut. Und dann sagt die Frau irgendwann, ja, ich muss jetzt leider aber wegziehen, weil meine Firma hat einen Job für mich in Colorado. Und da sagt sie logischerweise, ja, willst du nicht einfach bei uns einziehen? Als ob das die übelste Lösung dafür wäre, dass ihre Firma jetzt einen Job für sie in Colorado hat. Aber dann wird sie irgendwie die persönliche Nanny von den beiden und dann passiert den ganzen Film eine Weile lang nichts, bis irgendwann, also am Anfang gibt es so eine Szene, wo du das Hausmädchen, ich weiß gar nicht die Schauspielerin, wo du das Hausmädchen, die Frau siehst, wie sie irgendwie ein Kind hochnimmt oder mit dem Kind versucht wegzulaufen.
Die Frau ist auf jeden Fall Katie.
Und dann, Katie heißt sie, und dann ein Mann sagt, also ein Mann wollte hin, und dann sieht es halt so aus, als ob der Mann irgendwie sie, wäre es ihr, wie nennt sich das, ihr toxischer Husband wäre, der sie irgendwie in dieser Beziehung gefangen hält. Aber so sieht es gar nicht aus, denn es kommen übelste Wahrheiten ans Licht, denn Katie ist sie übelst evil, denn Katie hat irgendwie sich Geld damit verdient, dass sie Eierzellen gespendet hat, aber irgendwann gab es eine Komplikation und es gab nur 3 Eierzellen, die wir nutzen könnten. Die jetzt noch zur Verfügung stehen, und die haben wir und die nutzen wir jetzt, und jetzt haben sie selber keine mehr. Und deswegen stiehlt sich Katie die Kinder, die sie aus ihren Eierzellen entstanden sind, stiehlt sich Katie jetzt zurück, weil sie will, dass eine Mutter muss noch für ihr Kind da sein, und Gina Gershon geht arbeiten, und deswegen ist sie der Feind, und deswegen muss sie
ihre Eier nicht weggegeben,
gestohlen werden,
damit die Kinder dann nicht die Top-Priorität sind.
Genau, und deswegen versucht sie halt irgendwie ihre Kinder zurückzuholen, und sie will halt das Kind von denen stehlen und will halt das zweite Kind, was Gina Gershon auch haben will, wo jetzt was sie nicht selber austragen will, sondern was eine Leihmutter austragen soll, fädelt sie dann ein, dass sie dann die Leihmutter ist, und dann hätte sie sozusagen schon ihr drittes Kind selber, und weil sie auch irgendwie immer noch über ihre Eierkontrolle hat, weil sie das irgendwie kontrollieren kann, wie sie ihre Eier hat. Und gleichzeitig versucht sie dann irgendwie Katie aus der Beziehung rauszudrängen, weil sie eigentlich auf Nicolas Cage steht, der nicht da ist, aber der halt Nicolas Cage ist, und der steht nicht um den Nicolas Cage. Und dann lässt sie halt Gina Gershon die ganze Zeit crazy aussehen und dass sie irgendwelche Medikamente nehmen würde, und dann ist Nicolas Cage übelst sauer, bis sie dann irgendwie sagt so, ha, ich stich mich da ab, los, mein, sie hat mich verletzt, guck mal da, deine Frau hat mich verletzt, mein neuer Mann, ne. Dann hat sie dazwischen aber irgendwie, sagt, ja, Mann, dann kommt ein Arzt im Krankenhaus-Team und sagt, ja, Mann, alles, was deine Frau gesagt hat, ist übrigens wahr. Dann denkt sich Nicolas Cage, oh no, ich hasse jetzt diese andere Frau, die geht jetzt in den Knast, und dann wird sie in den eingesperrt, und dann hat Nicolas Cage jetzt 3 Kinder, weil die das andere Kind auch mitnehmen. Wenn das jetzt übelst wirr klingt, was ich hier erzähle, dann liegt das daran, dass dieser Film übelst wirr ist und ja, der Hälfte der Zeit keinen Plot hat und dann irgendwie der komplette Plot innerhalb von einer halben Stunde passiert.
Auf einmal übelst viel Plot.
Wie fandest du den Film?
Ja, kacke. Ich weiß nicht.
Nur kacke? Nicht richtig kacke? Ich glaube, ich müsste jetzt hart überlegen, also beim Nachgucken werde ich es dann nachgucken, aber ich glaube, das ist der schlechteste Nicolas Cage-Film, den wir gesehen haben.
Also der ist schon unten mit dabei, der war schon richtig kacke, da hast du recht. Es war, oh Mann, das war wie so eine moderne Variante von Fatal Attraction, aber in kacke.
Ja, ich dachte halt irgendwie auch am Anfang, das ist irgendwie ein Fatal Attraction Film, aber nein, es ist irgendwie, es geht auf eine ganz andere, weirde Art und Weise, und es hat doch überhaupt kein Setup. Es dauert halt wirklich irgendwie 40 Minuten, bevor hier irgendjemand ein tödliches Verlangen entwickelt.
Der deutsche Titel ist echt mega generic, also, und passt auch nicht zum Film, aber okay.
Nee, und es ist halt wirklich diese ganze, bis dieser Plot Fahrt aufnimmt, das dauert irgendwie Ewigkeiten. Es wird stundenlang, wird die etabliert, wie toll, was für eine tolle Freundin die ist. Und bis auf irgendwie alle, bis auf Faye Dunaway, die die Mutter von Nicolas Cage spielt, die ist, die hat den Plot sofort durchschaut, aber als die dann schon dann crazy ist, sagt sie so, na, ich halte mich hier raus, ich sage dazu nichts mehr. Das ist auch irgendwie super dumm. Dann gibt's, ich musste zweimal in dem Film lachen. Beide Filme haben mit derselben Szene zu tun, wo sie ihrer, weil sie hat sich natürlich die Freundin, die die beiden bekannt gemacht hat, das ist natürlich die Liebhaberin von Katie und die soll sozusagen die Leihmutter werden und das muss Katie natürlich verhindern, deswegen muss Katie die Leiter ausschalten, in der sie ihr einfach eine von ihren Fitnesshanteln im Wasser mega in die Fresse haut. Das kam halt so mega so weit, da musste ich kurz so super lachen. Das zweite Mal, wo ich lachen musste, ist, als sie dann die Leiche von der Freundin finden, von Linda heißt sie, glaube ich. Ja. Und die Leiche hat sich dann, die treibt nicht einfach nur im Wasser, die hat sich irgendwie auf einen Ast gelegt, wo ich mir dachte, wie ist die Leiche da aufgekommen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da musste ich lachen, okay. Aber ansonsten ist der Film super kacke. Mehr hat er nicht zu bieten. Das sind die zwei einzigen guten Punkte in diesem Film.
Ich musste ein bisschen lachen, halt, als plötzlich dieser Plot dann kommt, weil davor war es halt echt nicht so, geht das hin, da passiert irgendwie auch gar nichts und der ist so mega ernst, so Charakterdrama, keine Ahnung, hier Angela hat auch noch eine Fehlgeburt oder was auch immer und ist nochmal irgendwie krank und Depri und Und dann auf einmal kommt dieser, ach ja, ich klaue alle meine Kinder zurück und jetzt deswegen muss ich dich jetzt umbringen, Twist aus dem Nichts, wo man denkt so, ah, okay, es ist,
ja.
Also eigentlich müsste der Film viel härter, der versucht ja auch dann in diese Richtung zu gehen, aber der hätte, um zu funktionieren, hätte irgendwie viel mehr so auf diesen Camp-Faktor gehen müssen und das irgendwie so übertrieben darzustellen. Also, keine Ahnung. Dann wäre das vielleicht, hätte das vielleicht unterhaltsam sein können, aber irgendwie findet er den richtigen Ton überhaupt nicht und ist einfach langweilig und nicht gut gemacht und größtenteils auch nicht besonders gut gespielt und, einfach so kacke all around.
Ich wusste schon am Anfang, dass der Film kacke ist, weil der Film hat zwar echte Babys, aber am Anfang, als sie dieses Baby mitnimmt, wo es halt noch so aussieht, als würde sie ihr Baby aus ihrer Beziehung von ihrem Mann retten, dieses Baby ist übelst am Schreien, dann nimmt sie dieses Baby mit, packt das Baby ein, also packt das in so eine Trage, und dann geht sie die Treppe runter, und du hörst zwar das Baby noch schreien, aber das Baby ist super still, weil es wahrscheinlich kein echtes Baby ist, weil das in dieser Trage ist, sondern nur in den Szenen, wo es hochgenommen wird, ein echtes Baby war. Ich mir die ganze Zeit einfach noch dachte, so, nein, wenn ein Baby so schreit, wie dieses Baby schreit, dann macht das dabei irgendwelche Bewegungen. Dann hat es, glaube ich, auch überhaupt keinen Bock auf diese Trage. Und dann beruhigt sich es entweder durch die Trage oder es bewegt sich mehr. Aber da habe ich schon gedacht, oh Mann, das ist richtig kacke. Und dann war der Film trotzdem auch richtig kacke.
Ja, richtig wack.
Ich habe, als ich dann während des Films irgendwann mal auf dem Klo war, ist mir allerdings, habe ich den Titel des Films verstanden, weil der ja im Englischen Inconceivable heißt, was ja bekanntermaßen die Aussprache aus dem Typen von
Princess Bride.
Von der Princess Bride ist, wo der sagt, willst mich verarschen? Unglaublich, inconceivable. Aber es ist inconceivable, weil Angela ist inconceivable, weil sie keine, oder Katie ist inconceivable, weil sie keine eigenen Kinder mehr kriegen kann. Deswegen kann sie nicht konzieren.
Ja.
Da dachte ich mir auch so, oh Mann.
Ja. Was ich auch gerade erst gelernt habe auf Wikipedia, was ich aber witzig fand, ist, es gibt diesen Charakter neben Nicolas Cage, zu dem wir aus guten Gründen noch nichts gesagt haben, weil er nichts macht. Aber es gibt noch einen anderen Mann, der auch nichts macht, der nur manchmal da sitzt, der so, finde ich, übelste Tommy Wiseau, ich kann nicht acten, Energy versprüht. Ich dachte so, hä, ist das der Cousin von irgendwem, der da mitgearbeitet hat?
Ist das dieser andere? Ja. Dieser andere Arzt, der Nicolas Cage am Ende sagt, ja, das ist übrigens der DNA-Test, den deine Frau hat machen lassen. Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, dieser Familienfreund namens Barry, jetzt habe ich rausgefunden, es ist nicht der Cousin von irgendwem, es ist der Regisseur selbst, der hat sich einfach gecastet in dieser anderen Rolle.
Okay.
Kann leider nicht Schauspieler.
Nicht schlecht. Schade. Ja, aber wenn man schon mal einen Film mit Nicolas Cage macht, da kann man auch sagen, ich will auch mit Nicolas Cage interagieren in einer Szene.
Ja, macht Sinn. Ja, Nicolas Cage.
Wahrscheinlich haben genug Leute das Skript gelesen und sich gedacht, ich will nichts mit diesem Film zu tun haben und dann fehlte ihnen eine Person und dann musste er die Person selber spielen.
Ja. Anscheinend sollte ursprünglich Lindsay Lohan die Rolle von Katie spielen, aber dann wollte das Studio sie nicht haben. Oder so.
Gut für Lindsay Lohan.
Ja. Ja, Nicolas Cage macht nichts in diesem Film.
Ja, richtig. Außer sich zweimal seiner Frau nicht glaubt und dass er einmal das Wort Riesentilten verwendet.
Hm.
Ganz am Anfang.
Ja, deswegen bin ich, weiß nicht, vielleicht bin ich bei so einer Null für diesen
Film. Ja, ich glaube, das ist
gibt
gut.
Leider keine H-Punkte, gibt nix.
Nee, gibt einfach nix. So, er macht einfach nix. Dass ich, dass er diese Szenen, wo er entweder nicht glaubt, dass Katie versucht, ihn das Kind wegzunehmen. Und es ist ja sowieso auch dieses richtig Dumme, dass er die ganze Zeit so denkt, so, ja Mann, das ist mein Sohn, du willst meinen Sohn bedrohen, oh, ich habe endlich einen Sohn. Wo ich mir dachte, so, keine Ahnung, es ist irgendwie so 50er Jahre mäßig, so, oh, ich habe endlich einen Stammhalter. Und so, das ist halt mega Quatsch, das passt halt mega nicht, weil er auch die ganze Zeit davor nicht so irgendwie der Typ wäre, der irgendwie, ja, du hast noch keinen Sohn bekommen. Das wird, glaube ich, einmal erwähnt, so, ja, ich habe dir leider keinen Sohn schenken können. Und er so, ja, ist doch egal, ich hab so ein bisschen gesund. Und dann ist er wirklich so, oh, mein Sohn, er heißt Gabriel. Und aber selbst diese an Anführungszeichen Ausraster, wo er ihr nicht glaubt, sind irgendwie nicht.
Nee,
das ist einfach nur,
Okay.
Nicolas Cage bringt auch keine Energy in diesem Film. Nee. Das ist einfach nur, das ist, glaube ich, wirklich, das glaube ich, so sieht Nicolas Cage aus, der sich einfach nur ein Paycheck abholt.
Ja, hat nicht mal interessante Haare, hat nichts.
Nee, nicht.
Deswegen, vom Rating her, also auf dem letzten Platz für immer wird, glaube ich, muss jetzt Left Behind bleiben mit einer -1, aber darüber haben wir dann City of Angels und Rumblefish und ich würde sagen, da passt er hier auf jeden Fall auch gut rein in diese Lage.
Ja. Ja. Ne?
Ja.
Irgendwo da, würde ich sagen.
Pack ihn jetzt so unter City of Angels. Weil in City of Angels ist Nicolas Cage wenigstens ein Charakter, ja, wenigstens der was macht.
Film da. Richtig. So, es ist die Frage, was tritt als nächstes gegen The Retirement Plan an? Was hättest du denn gerne? Was Älteres, was Neueres, was Mittleres?
Oder was?
Einen animierten Film?
Mach doch mal noch was Neueres. Der hat schon wieder so viele neue Filme.
Noch was Neueres. Ganz neu, sein neuester Film, The Carpenter's Son.
Kriegt man den schon irgendwo zu sehen?
Aber
sonst, weiß nicht, es gibt hier The Surfer oder so.
Oder The Surfer, Gunslingers, The Flash, A Score to Settle. Das ist, was er in den letzten sieben Jahren gemacht hat.
Dann bin ich für
das, noch nicht gesehen
The Surfer.
Diese fünf Filme. Geil. Beides Filme aus dem Jahre 24. Na dann, könnt ihr euch beim nächsten Cage-Match entscheiden zwischen The Surfer und The Retirement Plan. Und einen ganz besonderen Retirement Plan hat sich jetzt auch der Kumpel von dem Typen aus The Long Goodbye ausgedacht.
Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man.
Yo. Du hast dir einen Film ausgesucht, den wir in dieser Folge geguckt haben, den wir jetzt endlich mal geguckt haben, und zwar ist das The Long Goodbye, wie schon gesagt, von Robert Altman aus dem Jahre 1973. Warum hast du den ausgesucht und worum geht's da?
Ja, ich habe den ausgesucht, weil ich den halt auf Blu-ray hatte. Das ist noch aus dieser inzwischen legendären Bestellung, wo ich mal bei Arrow irgendwie 20 Sachen bestellt habe, von denen wir inzwischen schon 10 gesehen haben oder so. Da war der auch bei. Warum habe ich mir den damals bestellt? Ich glaube einfach, weil ich irgendwann mal vor Jahren eine Podcast-Folge über diesen Film gehört hatte und er klang ganz cool. Und dann habe ich den da für 7 Pfund gesehen und so und dachte ich, jo, für 7 Pfund ist das bestimmt gute Investition. Und Spoiler Alert, war es auch. Worum geht's in The Long Goodbye? Das wird jetzt kompliziert, denn The Long Goodbye ist ein Neo-Noir-Film mit anscheinend satirischen Elementen. Und wie so viele Noir-Filme ist der Plot von diesem Film ziemlich convoluted. So in etwa, jetzt muss ich gucken, ob ich es schaffe, den zu erklären. Ist ein bisschen, wie wenn man Leute fragt, worum geht's eigentlich in The Big Lebowski? Und muss man auch erstmal nachdenken, was passiert da eigentlich. Also, so auf einer ganz grundlegenden Ebene geht's in The Long Goodbye um den Charakter Philip Marlowe, was ein Held aus den Büchern von Raymond Chandler ist, der in sehr vielen Büchern und ich glaube auch in verschiedensten Verfilmungen vorkommt und so mit der berühmteste Noir-Detective-Charakter überhaupt ist. Und ja, aber eigentlich spielen die Geschichten von Raymond Chandler, glaube ich, irgendwie so in den 40ern, 50ern und The Long Goodbye wurde halt in den 70ern gemacht und spielt halt in Kalifornien in den 70ern in der Hochphase der, ja, dieser Hippie-Zeit oder vielleicht ein bisschen kurz danach, aber ist alles so sehr 70s-Hippie-mäßig inspiriert und ja, Philip Marlowe ist jetzt
in der Hochphase ist Nackt-Yoga.
Auf jeden Fall. Ist jetzt halt in diese Zeit da transplantiert und lebt da so vor sich hin. Er wird gespielt von Elliot Gould. Und ja, sein Job ist halt Privatdetektiv zu sein, aber eigentlich slackt er hauptsächlich rum in seiner Wohnung, ist übelst der Chill-Dude, hat eine Katze, für die er Spezialfutter organisieren muss, was die ersten 10 Minuten des Films einnimmt, hat Nachbarn neben seiner Wohnung, was eine Gruppe von 4 oder 5 jungen Frauen sind, die den ganzen Tag Nackt-Yoga auf ihrem Balkon machen. Und in meinem Hintergrund zu sehen sind und witzige Dinge tun. Und ja, der eigentliche Plot beginnt damit, dass irgendwie sein Kollege namens Terry Lennox eines Abends kommt, hat irgendwie eine Wunde im Gesicht und sagt, ey, du musst mich jetzt sofort zur Grenze nach Mexiko fahren. Ich hab Probleme, ich muss hier weg. Und Philip Marlowe sagt, oh, ja, mach ich. Stellt keine Fragen, fährt ihn dahin. Und dann kommt am nächsten Tag irgendwie die Polizei und verhaftet ihn, weil Terry Lennox angeblich seine Frau umgebracht hat und ins Ausland geflohen ist und ja, Marlowe ihm dabei geholfen hat. Aber Marlowe wusste ja natürlich von nichts und glaubt auch nicht, dass Terry seine Frau umbringen würde. Und nachdem die Cops ihn ein paar Tage haben, lassen ihn dann irgendwann wieder raus und sagen, ja, okay, kannst jetzt gehen. Terry Lennox hat sich in Mexiko das Leben genommen und hat alles gestanden. Der Fall ist gelöst und Marlowe denkt sich, Moment, kann nicht sein. Da muss doch mehr dahinter stecken und dann fängt er da irgendwie an, so halb zu investigaten, trifft irgendwie Nachbarn von den beiden, was so eine Frau ist namens, wie heißt denn die? Eileen Wade, die halt irgendwie ihren Mann wiederum vermisst, Roger Wade, der irgendwie so ein Autor ist, der immer übelst viel säuft und dann Rampage geht und der ist irgendwie verschollen und Marlowe soll rausfinden, wo er ist und dann ist das so erstmal seine Hauptinvestigation und dann findet er irgendwie raus, dass der in so einer komischen Entzugsklinik mit einem seltsamen kontrollierenden Psychiater ist und er holt ihn da wieder raus. Gleichzeitig kommen irgendwelche Gangster zu Marlowe nach Hause und sagen hier, Terry Lennox schuldet uns $350.000 oder so und du bist sein Kumpel und du musst uns jetzt das Geld besorgen, sonst passieren hier schlimme Dinge. Und er sagt, ja, keine Ahnung, was weiß ich. Kein Plan, wo hier irgendwo Geld ist. Fährt zwischendurch mal nach Mexiko runter, um zu gucken, was da so los ist. Trifft da die Lokalpolizei von Tijuana oder so. Und die sagen, ja, ist nichts los, der Typ ist tot. Dann fährt er wieder zurück. Dann ist irgendwie Drama mit dem Roger, der wieder nach Hause gekommen ist, weil der dann auf irgendeiner Party übelst den Meltdown hat, als wieder der Psychiater ankommt und noch Geld von ihm haben will. Und dann läuft er einfach ins Wasser und bringt sich um. Und ja, die Gangster machen auch noch mehr Stress. Irgendwie taucht das Geld dann doch wieder auf. Und nach diversem Hin und Her vermutet Marlowe, das kriege ich jetzt echt nicht mehr alles zusammen, irgendwie vermutet Marlowe dann, dass da doch noch irgendwas nicht ganz richtig war. Geht nochmal nach Mexiko, diesmal mit Geld dabei, gibt den Cops Geld und sagt, ja, erzähl doch nochmal, was hier passiert. Und die sagen, ah, Geld, okay, hast recht, der Typ lebt doch noch. Wir haben ihm nur geholfen, seinen Tod vorzutäuschen. Dann trackt er den down, trifft ihn da. Der scheint sich nicht zu schämen, gesteht alles. Denn er hat wirklich seine Frau umgebracht. Also Marlowe lag falsch und Fand aber nicht, finde nicht
seine gut. Seine Frau umgebracht, weil sie eine Affäre mit Roger Wade hatte.
Richtig, so war das.
Während er eine Affäre mit Eileen Wade hatte.
Stimmt, da waren noch diverse Affären im Spiel. Ja, auf jeden Fall fühlt er sich nicht schlecht deswegen und Marlowe denkt sich dann, was ein Arsch und Full-Spoiler-Podcast, schießt ihn einfach um und läuft dann nach Hause und spielt die Mundharmonika. Das ist ungefähr der Film. Und ganz wichtig, in allen Szenen spielt irgendwo das Lied The Long Goodbye im Hintergrund in 20 verschiedenen Variationen. Das ist wunderschön.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, sehr gut. Wir haben den Film zusammengeguckt, weil ich mal eigentlich wollte ich euch mal nur dieses Ding nehmen, dass ich wieder irgendeinen alten Schinken gucken muss, der nichts für mich ist und dann mich den ganzen Film über langweile. Deswegen dachte ich, gucken wir den einfach zusammen, wenn ich mal bei dir bin und dann kann ich mich wenigstens bei dir beschweren, dass das keinen Sinn macht oder du kannst mir erklären, warum das Sinn macht. Und dann fand ich den Film aber doch, der war sehr amüsant, weil er halt diese relativ viele Eigenheiten hat, die vielleicht nichts zum Film beitragen, aber das Ganze irgendwie ans amüsant machen. Du hast einmal Elliot Gould, der irgendwie diesen Marlowe, ich weiß nicht, ob der in anderen Filmen auch so ein Typ ist, aber der den halt als diesen Slacker spielt, der eigentlich überhaupt nicht Bock hat. Und dann irgendwie versucht, da irgendwie herauszufinden und dann einfach irgendwie loggt und irgendwie irgendwelchen Leuten shit-talkt und dann daraus sagt, ja man, ich gehe jetzt rein und bin jetzt eine gewisse Information, die ich haben will. Und die Leute sagen sich, was, du hast überhaupt keine Bedeutung dafür. Und dann klappt das aber irgendwie doch, er kriegt dann irgendwie immer die Information. Dann hast du halt, wie du schon angedeutet hast, diese Sache mit diesem Soundtrack, dass halt jedes Lied, was irgendwo läuft, ist eine Variation von diesem einen Titellied, gesungen von mehreren Personen, weil es im Radio läuft oder einfach nur als Hintergrund oder wenn es irgendwelche Live-Musik vor Ort gibt, ist das auch diese Musik. Ich glaube, also zum ersten Mal in Mexiko ist, gibt es eine mexikanische
Mariachi-Version.
Mariachi-Variante von diesem Lied. Da gibt es die ganze Zeit so absurde Nebeneffekte wie diesen Typen, von dem Gangster, der ihn verfolgen soll, aber der übelst doof ist und dem er dann selber hilft, wie ihn ordentlich verfolgen soll. Und diese Nachbarinnen von ihm, die konstant in ihrem Balkon sind und nackt Yoga machen und alle Leute denken sich, warum machen diese Frauen hier nackt Yoga? Und dann sagt sie, ja, die stehen da einfach und die machen das den ganzen Tag. Keine Ahnung, warum die das machen, aber die sind nett. Besten Nachbarn, die ich je hatte. Und halt nur solche Sachen hast dann gemischt mit irgendwelchen, mit diesen skurrilen Charakteren. Du hast diesen Robert Wade, der diesen Säufer-Archetypen spielt irgendwie, aber irgendwie selbst der labert die ganze Zeit noch in welchen Wirren Grabe. Denkst du so, jo man, irgendwie starker Typ, obwohl er nichts macht und nichts dazu beiträgt, aber man freut sich über die Charaktere, die irgendwie davon ausgehen, dass das Leben irgendwie funktioniert und dann irgendwie daran sich reiben, dass Philip Marlowe sich einfach denkt, nö, kein Bock, mache ich nicht. Und irgendwann taucht Arnie in einer uncredited Nebenrolle als Henchman auf und zieht sein Hemd aus und ist übelst muskulös.
Stimmt, das war geil. Arnold Schwarzenegger mit Schnurrbart als Silent Henchman.
Ja, Mann.
Ja, oh Mann. Aber mit dem Soundtrack, bin echt super begeistert gewesen in dem Moment, wo er irgendwo an der Tür klingelt und selbst der scheiß Tür klingelt irgendwie die Melodiefolge von diesem Lied. Das ist die Liebe zum Detail, die man haben will.
Auf jeden Fall. Das dauert auch erst so eine Weile, bis du das auffällt. Du kommst dann halt mit irgendwie dreimal irgendwelche Musik und dann kannst du sagen, okay, das ist halt die Hintergrundmusik und im Film. Und dann kommt die Hintergrundmusik wieder und das ist dieselbe Melodie, nur halt mit anderen Instrumenten. Und dann kommt diese Radio-Variante und denkst du, ist das auch dasselbe Lied? Und dann habe ich ja irgendwann zu dir gesagt, Patrick, ich glaube, das ist dasselbe Lied überall. Das ist schon wieder dieses Lied.
Die Antwort auf diese Frage ist immer ja. Und wenn du
das einmal mitbekommen hast.
Das ist schon wieder dasselbe Lied.
Und wenn das irgendwann mal auffällt, so ein Detail, dann ist das halt auch super, super lustig, wenn jedes Mal wieder auftaucht und sie jedes Mal wieder neue absurde Elemente kriegen, wie dieses Lied funktioniert und wie sie dieses Lied jetzt irgendwo mit einbauen können, wie du halt schon sagst, in der Türklingel oder in irgendwelchen Sachen oder in irgendwelchen, keine Ahnung, wenn er Philipp Marlowe ein Handy hätte, würde er wahrscheinlich auf sein Handy diese Melodie spielen. Aber diese Technologie gab es damals ja noch nicht und die Telefone haben immer gleich geklingelt. Aber ist schon echt ein witziger Film.
Ja.
Und das, obwohl, wie man vielleicht in deiner Story-Rekapitulation festgestellt hat, ich glaube, der Film super verwirrend ist und man eigentlich nicht die ganze Zeit weiß, wo das Geld herkommt, wer mit wem eine Affäre hat, warum irgendwas davon wichtig ist für diesen Plot und irgendwann am Ende ist alles wichtig für den Plot und denkst du so, das kommt jetzt irgendwie alles aus dem Nichts. Also glaube ich, als als so ein Noir-Film, wo irgendjemand irgendwas aufdeckt über irgendjemanden, funktioniert der Film nur bedingt.
Das stimmt. Also so vom eigentlichen Plot und dass man irgendwie versteht, was, wie das alles zusammenhängt, ist nicht so der Hauptfokus. Und das wird dann auch am Ende alles so relativ schnell und plötzlich aufgelöst, aber es stört nicht so sehr, weil irgendwie die Atmosphäre und die Charaktere unterhaltsam genug sind, dass man irgendwie viel Spaß dabei hat. Halt auch Elliot Gould macht die Rolle auch irgendwie echt richtig gut, weil gefühlt den ganzen Film irgendwie halb improvisiert einfach nur kommentiert, was um ihn rum passiert und irgendwie mit sich selbst redet und irgendwelche Sprüche bringt über die Sachen, die passieren.
Auch so ein mega witziges Detail ist, wenn der ja natürlich als Noir-Typ natürlich raucht und aber, dass er sich auch seine Streichhölzer überall anzündet an irgendwelchen Oberflächen.
Stimmt.
Es sind halt noch diese alten Streichhölzer, die irgendwie so ein Mittel hatten, dass sie halt wirklich, wenn du die irgendwo langgezogen hast, sich automatisch entzündet haben, weswegen sie halt, glaube ich, auch super gefährlich waren, weswegen das irgendwann weggenommen wurde, aber in dem Film ist so halt neben diesem Fakt, dass der Film rauchen sowieso cool ist, aber das ist, dann macht es dann noch irgendwie ein bisschen cooler, als er sich an irgendwelchen Glasscheiben dann seine Zigarette anzündet.
Ja. Eigentlich der einzige Hauptkritikpunkt an dem Film ist, dass am Anfang seine Katze irgendwann wegläuft und sie den Rest des Films nicht wieder auftaucht. Das war traurig.
Die taucht nie wieder auf, mein Gott. Das habe ich gedacht, dass sie wenigstens am Ende so dann aus Mexiko wiederkommt, dann ist also eine Katze wieder da oder so, aber der Film endet, bevor er aus Mexiko zurückkommt. Das war ein bisschen traurig.
Ja.
Das ist eigentlich so eine vertane Chance, weil da könnte man eigentlich, da fragt ja auch konstant alle Leute, ob sie seine Katze gesehen haben.
Stimmt.
Oder sagt, dass er nach seiner Katze sucht, deswegen hätte man ja auch irgendwie die Katze mehr als einen Plotpunkt machen können, dass seine Katze immer wieder irgendwo auftaucht und dann läuft sie wieder weg und er ist aber noch beschäftigt oder so. Warum ist der Film nicht von mir? Ich habe ja den Masterplan, Mann. Ich habe die Lösung für diesen Film. Nee, gute Wahl, guter Film. Hätte ich, glaube ich, nicht geguckt, wenn du das nicht gesagt hättest.
Ja.
Ich freue mich jetzt, dass ich ihn gesehen habe.
Ja. Und dann ist er gleich in der Letterbox Top 500 Liste aufgetaucht, die jetzt irgendwann rauskam.
Genau. Genauso wie Rote Laterne.
Stimmt, der wurde auch. Ja gut, dann können wir wahrscheinlich auch schon fast zum Abschluss kommen. Was hast du denn für die nächste Folge zur Auswahl? Oder schon ausgewählt?
Ich habe schon ausgewählt. Ich habe heute schon den Randomizer gefragt, von dem ich vorhin schon geredet habe. Aber ich habe bewusst Filme rausgenommen, die jetzt nicht gepasst hätten, weil es irgendwelche Fortsetzungen von irgendwelchen Sachen gewesen wären, wo ich nicht weiß, ob du auf dem aktuellsten Stand wärst oder so. Oder einfach Filme, die ich gedacht habe, naja, das passt jetzt hier nicht so. Da könnte man, glaube ich, keine gute Folge draus machen.
Nächste Folge. Mononoke, The gelandet. Movie, Teil 3. The Mononoke Ning.
Nein, aber ich kann der nächste Folge bestimmt von Lethal Weapon 4 erzählen. Oder Toxic Avenger 2. Wir gucken einen Film von einem spanischen Regieduo, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Glaube ich, wie heißt sie? Wie Helen Cantillard und irgendein Typ. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber wir gucken Leichen unter brennender Sonne.
Okay.
Let the corpses tan. Oder Italienisch, Spanisch, bin mir gerade nicht sicher, aber die haben auf jeden Fall andere Filme gemacht, die ich ganz cool fand. Und
okay.
Das ist jetzt, die anderen Filme waren, glaube ich, immer mehr so im Horrorbereich. Das ist jetzt, glaube ich, mal so ein Actionfilm. Mal gucken, ob der was kann. Vielleicht kann der auch nicht.
Sagt mir auf jeden Fall gar nichts. Ich bin gespannt.
Na dann.
Ein belgischer Neo-Western-Crime-Film. Na dann.
Belgisch, sogar. Ich überlege gerade, wie die anderen Filme, die ich von denen gesehen habe. Ich habe zwei
The
Filme
Strange gesehen. Color of Your Body's Tears.
Den habe ich gesehen.
Und von dem habe ich zumindest gehört. Haben
wir was gemacht?
Amer und Reflection in a Dead Diamond. Der ist aber erst auch im letzten Jahr.
So, ne. Da habe ich vielleicht nur einen Film von denen gesehen. Nee, egal. Ich werde das nochmal herausfinden. Und dann sehen wir uns nächste Folge. Mit Leichen unter brennender Sonne. Keinem Cage-Match. Aber dafür bestimmt der Aufholjagd der letzten 3 Monate.
Alles klar, so machen wir das.
Tschüss.
Ciao.
Goodbye.